Herzlichen Dank für eure Lieder. Ich hoffe, Sie, ihr, du habt genau zugehört heute Abend bei diesem Lied, was Sie gesungen haben. Bleibende Freude schenkt Jesus allein. Das ist eigentlich auch der Sinn der Tage der Besinnung, die wir hier in Derschen haben. Wir verkündigen jeden Abend die gleiche Botschaft, wenn auch unter verschiedenen Aspekten. Aber es geht ganz allein um Jesus Christus. Und warum tun wir das? Weil wir nicht nur überzeugt davon sind, was in der Bibel steht, sondern weil wir es wissen. Das ist nicht nur ein Glauben, wie man vielleicht glaubt, dass morgen früh vielleicht die Sonne scheinen wird, sondern es ist ein Überzeugtsein. Und Menschen zu überzeugen, ist fast unmöglich. Im täglichen Leben bin ich nicht in der Lage, Menschen zu überzeugen, sie von ihrer Meinung abzubringen. Aber Gott kann das. Und Gott kann dich auch heute Abend von deiner Meinung abbringen, dass du so gut bist, dass du keinen Gott brauchst. Wenn wir heute Abend das Thema einmal beleuchten wollen, keine Hoffnung auf die Zukunft, Fragezeichen, so möchte ich einmal weniger herkömmlich darüber sprechen, sondern einfach mal versuchen, von der aktuellen Weltlage her dieses Thema zu beleuchten. Ohne Sensationen, ohne Spekulationen. Denn die Bibel sagt uns ganz klar, dass uns das nicht zusteht. Ich möchte dazu einen Text lesen aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 3, von Vers 3. Da schreibt Petrus: Dies wisse zuerst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von alters her Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt für das Feuer, aufgehoben zum Tag des Gerichtes und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies ein aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein? In heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt und um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wenn man die Menschen auf die Zukunft befragt, und das ist ein brennend heißes Thema, ich denke für jeden, für Gläubige, für Menschen, die an Jesus Christus glauben, und auch für Menschen, die nicht an Gott, an die Bibel und an Jesus Christus glauben. Denn woher wäre es sonst zu erklären, dass so viele Menschen Horoskope lesen, dass sie zu Wahrsagern gehen, sich aus der Hand lesen lassen und was sie sonst noch alles für Dinge machen? Dass sie Spiritismus treiben, also Kontakt mit der dämonischen Unterwelt aufnehmen? Was bringt die Zukunft? Und in den letzten Jahren oder Jahrzehnten hat sich ja in dieser Hinsicht eine tiefe Resignation breit gemacht. Und die Frage, wie soll es weitergehen? Nun ist ja in den letzten 12 oder 15 Monaten viel passiert in Europa, in Asien. Es hat sich so manches bewegt, wo manches Denkmodell der Menschen auch über den Haufen geworfen wurde. Man hat Bibelverse aus dem Zusammenhang gerissen und hat gesagt, wenn das so ist, wenn das jetzt historisch eintrifft, dann passiert das und das. Man nahm zum Beispiel in den 50er Jahren die EWG als den 10-Staaten-Bund, der in der Bibel aufgezeigt wird, und hat dabei nicht berücksichtigt, dass es sich um 10 Weltreiche handelt und nicht um 10 europäische Staaten. Niemand wird behaupten, dass Luxemburg ein Weltreich ist. Gehört ja auch zur EG. Und ist dann enttäuscht, wenn man plötzlich feststellt, dass die EG nun mehr aus 12, 13 oder gar 14 Staaten besteht und demnächst aus noch mehr Staaten bestehen wird. Wir merken, wie gefährlich es ist, solche Prognosen anzustellen. Viele Menschen sagen, wenn ich die Offenbarung lese, da verstehe ich nur Bahnhof, da ist also nichts drin zu verstehen. Und das ist ein grausames Buch und das soll die Bibel sein. Nun vergessen wir bitte eins nicht, dass die Grausamkeit in diese Welt gekommen ist durch den Mensch, durch die Sünde des Menschen, durch den Ungehorsam des Menschen Gott gegenüber, durch seine Gesetzlosigkeit. Und die Gesetzlosigkeit ist die Sünde, so sagt die Heilige Schrift. Und wenn wir heute vor einem Chaos stehen und die Frage stellen, wie geht es weiter oder wie kann es weitergehen, so ziehen wir an jedem Strohhalm und halten uns daran fest und freuen uns, wenn wir mal wieder sagen können, Friede. Im vergangenen Jahr sah es so aus, dass sich Frieden breit macht in Europa. Es gab Ovationen. Gorbi wurde gelobt und wie sie alle heißen. Und der arme Mann steht selber vor einem Chaos im eigenen Land. Wer heute Abend einmal in der Tagesschau gesehen hat, dort wurde ein Interview mit Willy Brandt gezeigt. Und es ist bezeichnend, wenn man, ich darf es einmal so sagen, Cognac Willy zur Mission, zur Friedensmission nach Bagdad schicken muss. Wohin sind wir gekommen? Menschen mit einer verderbten Vergangenheit sollen den Frieden in dieser Welt herstellen. Aber ein markanter Ausdruck oder ein markanter Satz war der, den er machte: Der UNO sind die Hände gebunden, sie kann nichts tun in dieser Situation. Wie sieht das aus? Wie ist das möglich? Nun, die Bibel macht uns ganz deutlich, was die Zukunft uns bringt, ohne Spekulation. Und wir sollten einfach biblische Tatsachen so sehen, wie sie dort stehen. Die Bibel spricht davon, dass Jesus Christus wiederkommt. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr über Entrückung sprechen, sondern einfach über die Weltsituation, über die heutige Zeit, über die jetzige Zeit, in der wir uns befinden. Zunächst einmal macht die Bibel deutlich, dass es zwei Wege gibt, die parallel laufen. Der eine Weg ist der Weg Gottes mit seiner Gemeinde, mit der Versammlung des lebendigen Gottes, ein Begriff, der 118 Mal im Neuen Testament erwähnt wird. Zur Versammlung des lebendigen Gottes gehören die Kinder Gottes, die eine Wiedergeburt erlebt haben. Das sind Menschen, die ihre Sünden erkannt haben und sie vor Jesus Christus ausgebreitet und bekannt haben und gesagt haben, Herr, vergib mir. Und ich möchte dir nachfolgen. Mein Leben soll dir gehören. Ich übergebe dir mein ganzes Leben, mein ganzes Ich. Das sind Menschen, die wissen, dass ihre Sünden vergeben sind und dass sie dadurch ewiges Leben haben. Und diese Menschen haben die Verheißung, dass Jesus Christus wiederkommt, um sie heimzuholen. Wir lesen in Johannes 14, Vers 1 bis 3, euer Herz werde nicht bestürzt, so sagt es der Herr Jesus da zu seinen Jüngern. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. In dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch dann gesagt haben, ich gehe hin, euch dort eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, um euch dort eine Stätte zu bereiten, so werde ich wiederkommen und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Und wenn wir diese Verse einmal ganz konkret lesen, stellen wir fest, dass diese Verse an keine zeitliche Bedingung geknüpft sind. Man kann also nicht sagen, dass der Herr Jesus da seinen Jüngern gesagt hat, bevor das aber kommt, dass ich wiederkomme, muss das und das erfüllt sein. Sondern er sagt seinen Gläubigen, die an ihn glauben, ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Das ist die eine biblische Tatsache. So erwartet jeder Wiedergeborene nicht den dritten Weltkrieg, der vielleicht in Kuwait in der Golfkrise beginnt, sondern jeder wiedergeborene Gläubige erwartet den wiederkommenden Herrn. Und die Verheißung des lebendigen Gottes war, und so schließt die Bibel mit dem dreimaligen Aufruf, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Ich komme bald, ich komme eilend, ich komme plötzlich, ich komme schnell. Das sagt dieser Vers, dieses Wort immer wieder aus. Der zweite Weg, der uns aufgezeigt wird in der Heiligen Schrift, ist der Weg, den Gott mit Israel und den Nationen geht, mit der ganzen Welt. Und er wird uns sehr konkret in vielen Kapiteln der Offenbarung aufgezeigt, wo wir fünfmal lesen, dass die Menschen nicht Buße taten über ihre bösen Werke. Sie lästerten Gott und gaben ihm nicht die Ehre dreimal. Wann wird das sein? Das ist ja immer die markante Frage. Nun, die Bibel macht uns deutlich, und der Herr Jesus sagt das seinen Jüngern im Matthäus-Evangelium, dass wir schon auf die Zeichen der Zeit achten sollen. Wenn das und das eintritt, dann ist der Zeitpunkt nah. Zunächst einmal wird uns im Alten Testament geschildert, dass Gott zweimal sein Volk Israel sammeln wird aus allen Nationen. Einmal als das ungläubige Volk, und das erleben wir in der heutigen Zeit, der Staat Israel existiert seit 1948, Circa 80% der Juden, die dort leben, sind Atheisten. Und ein andermal wird Gott sein Volk sammeln zur Bekehrung, wo es gläubig werden wird, wo es ihn sehen wird, den es durchstochen hat, wo es ihn erkennen wird. Das ist zu einem weit späteren Zeitpunkt. Das ist die eine Tatsache. Und Gott geht den Weg auch mit den Völkern und mit den Nationen. Und beachten wir, und wir kommen darauf zu sprechen, was uns hier im Petrusbrief geschildert wird, wo Petrus darauf hinweist, es wird ein Gericht Gottes kommen, so wie es schon einmal war, in der Zeit der Sintflut. Der Herr Jesus sagte das einmal, sie aßen und sie tranken, sie freiten und sie ließen sich frei, bis die Flut kam und alle vernichtete. Alle. Ohne Ausnahmen. Das waren die Menschen, die dem Prediger der Gerechtigkeit, dem Noah, nicht zugehört hatten, die ihn verspottet haben, die ihn belächelt haben. So wie du das vielleicht heute Abend möglicherweise in deinem Herzen auch tust. Bis die Flut kam und sie alle hinwegraffte. So sagt Petrus hier, die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt für das Feuer am Tage des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Die Bibel, und ich sage das in diesen Tagen, macht grundsätzliche, fundamentale Aussagen, die wir auch so wortwörtlich nehmen dürfen. Oft wird hier dieser eine berühmte Vers aus dem Zusammenhang gerissen, dass man sagt, bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Und damit dokumentiert man zum Beispiel, auch das geschieht alles noch lange nicht. Damit versucht man dann auch zum Beispiel eine Evolutionsschöpfung zu erklären. Obwohl bei der Schöpfung ganz klar von 24-Stunden-Tagen gesprochen wird. Und 2. Mose 20, Vers 5, das beweist, 6 Tage sollst du in der Woche arbeiten, denn in 6 Tagen hat Gott Himmel und Erde gemacht. Aber hier wird etwas deutlich. Die Bibel spricht von einem Tag des Heils, 2. Korinther 6, Vers 2. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist die angenehme Zeit. Heute, wenn ihr seine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht. Hier wird in diesen Versen, die wir eben gelesen haben, von dem Tag des Gerichts gesprochen, der identisch ist mit dem Tag des Herrn oder auch mit dem jüngsten oder dem letzten Tag aus dem Griechischen heraus. Weiterhin spricht dieses Kapitel, wenn wir es weiterlesen, von dem Tag Gottes und von dem Tag der Ewigkeit. Was sind das für Tage? Nun zunächst einmal, der Tag des Heils begann mit der Auferstehung Jesu Christi, mit seiner Himmelfahrt und der Ausgießung des Heiligen Geistes und dauert zur Zeit an. Petrus schildert das hier so, wenn er sagt, der Herr verzögert nicht seine Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Hier wird nicht gesagt, dass alle zur Buße kommen werden, sondern Gott will, Gott möchte es, dass alle zur Buße kommen. Und deshalb dauert der Tag des Heils jetzt schon fast 2000 Jahre an. Aber die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass der Tag des Heils abgelöst wird durch den Tag des Herrn oder durch den Tag des Gerichtes oder durch den jüngsten Tag. Alles ein und derselbe Begriff für diese Zeitepoche, die danach kommen wird. Und wenn Jesus Christus wiederkommt, um die Seinen zu sich zu nehmen, das sind die Menschen, die auf dieser Erde sind und noch um den Frieden ringen im Gebet vor Gott, dann wird es diese Menschen plötzlich nicht mehr geben auf dieser Erde, die für den Frieden beten, die darum ringen. Der Heilige Geist wird mit der Gemeinde weggenommen werden, denn die Gemeinde ist ja der Tempel des lebendigen Gottes und der Tempel des lebendigen Gottes besteht aus den Einzelleibern der Menschen und jeder Leib ist der Tempel, der Wohnsitz des Heiligen Geistes auf dieser Erde, jeder Leib der Wiedergeborenen. Und dann wird sich die Menschheit in ihrer Boshaftigkeit entfalten können. Wie viele Gebete werden heute noch gebetet um den Frieden in dieser Welt? Wenn die Menschen sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie. Voriges Jahr hatten wir diese Euphorie. In meinem Herzen war es auch sehr froh, ich habe mich gefreut, dass das, was keiner für möglich gehalten hat, hier in Europa passieren konnte. Aber was ist davon übrig geblieben? Zweifel, Not, Sorge. Und doch ist es eine biblische, historische Erfüllung, was sich hier anbahnt. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass nach der Entrückung der Gemeinde, und ich sage es noch einmal, es gibt ja viele Versionen und viele Meinungen, wann die Gemeinde, die Versammlung des lebendigen Gottes entrückt wird. Die einen sagen nach der großen antichristlichen Trübsal und ziehen dafür einige Bibelstellen heran. Einige meinen während der großen antichristlichen Trübsal, Offenbarung 12 und 13. Aber die fundamentalsten Beweise gibt es nur für eine Version vor der antichristlichen Trübsal. Die Bibel macht uns das deutlich in seinem Wort, in ihrem Wort. Noch einmal, wäre zum Beispiel die Entrückung an die antichristliche Trübsal gebunden, dann hätte Jesus Christus das seinen Jüngern gesagt. Aber er hat ihnen gesagt, rechnet damit, dass ich wiederkomme, dass ich bald wiederkomme, um euch heimzuholen, ohne Vorbedingung. Die einzige Vorbedingung, dass du dabei bist, ist, dass du wiedergeboren bist, dass du Sündenvergebung erlangt hast. Ich gehe hin, euch eine Stätte im Vaterhaus zu bereiten. Und ich werde wiederkommen und euch dann zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Die Christen in der Urgemeinde haben mit der Wiederkunft gerechnet. Das war ihre große Sorge. Und Paulus weist sie darauf hin, achtet darauf, auf das Zeichen der Zeit, wenn die Menschen sagen, Friede und Sicherheit. Dann kommt ein plötzliches Verderben über sie. Und wann das ist? Wir können das nachlesen im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 1 bis 3, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wir lassen es hier im Petrusbrief, der das genauso beschreibt und schildert. Und der Begriff der jüngste Tag oder Tag des Herrn ist immer in Verbindung mit dem Volk Israel und den Nationen, niemals mit der neutestamentlichen Gemeinde. Wir sollten das beachten. Die Bibel spricht wortwörtlich und logisch zu uns. Und so hat auch der jüngste Tag oder der Tag des Gerichtes oder der Tag des Herrn eine ganz spezielle Bedeutung. Um Israel und den Nationen begreiflich zu machen, wer Gott ist. Dies wisse aber, dass zunächst in den letzten Tagen Spötter und viel Spötterei sein werden. Die Menschen werden geldliebend sein. Wir lesen das in 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, dass die Menschen eigenliebig sein werden. Genusssüchtig. I like Genuss sofort. Steht auf Autos, auf Aufklebern drauf. Die Menschen werden im Überfluss leben und unbarmherzig sein, wird uns dort geschildert. Ist das ein Kennzeichen der heutigen Zeit? Die Kinder werden den Eltern ungehorsam sein. Kennzeichen der heutigen Zeit. Was wird denn in der Schule gelehrt? Die Lehrer, die bei den Kindern opponieren und sagen, stellt eure Eltern in Frage. Überprüft überhaupt mal, ob sie eure Eltern sind. Die antiautoritäre Erziehung. Kennzeichen der Endzeit. Was muss ich denn noch erfüllen? Und die Weltsituation? Ist es nicht schockierend, um es mal deutlich zu machen, dass so ein kleines Land wie Kuwait mit vielleicht 1 Million Einwohner das ganze Weltwirtschaftssystem durcheinander bringt? Dass ein kleiner Staat wie Irak mit einigen Millionen Einwohnern die ganze Welt in Entsetzen bringt? Dass die Ölpreise in die Höhe schnellen, das ist die größte Sorge der Menschheit. Dass es Krieg geben könnte da unten, das ist ja weit weg. Dass wir demnächst vielleicht 2 Mark für einen Liter Benzin zahlen müssen, das ist unsere Sorge. Dabei deckt Kuwait vielleicht 2% des Weltbedarfs am Öl. 2% können die ganze Welt durcheinander bringen. Wie anfällig ist die Welt? Nun, die Bibel sagt uns ganz klar, dass die Welt auf ein Weltwirtschaftssystem hinsteuert, auf ein politisches Einheitssystem, auf ein antichristliches System, dass jener Diktator sich zum Ziel gesetzt hat, Israel zu vernichten. Lesen wir einmal Offenbarung 14, 15 und 16, wo von Babylon gesprochen wird. Viele Gläubige setzen Babylon immer mit Rom gleich. Ich finde diese Bibelstelle nicht. Wie komme ich dazu, eine Bibelstelle umzuinterpretieren, wenn die Bibel von Babylon spricht? Wenn sie von Babylon spricht, dann meint sie Babylon. Und berücksichtigen wir, dass Babylon dort gelegen hat in der Antike, wo das heutige Mesopotamien ist. Wie viele Menschen pilgern heute dorthin, um den Frieden zu sichern, um Geiseln herauszuholen und so. Ich gebe das nur mal als Denkanstoß. Ich stelle das nicht auf, dass das Babylon ist. Aber nach Offenbarung 14, 15, 16 und 17 entsteht ein neues Babylon. Und aus diesem Babylon entsteht ein 10-Staaten-Bund. Ein Bund aus 10 Weltreichen. Wir können das nachlesen. Dann lernen wir das etwas mehr verstehen. Wenn wir alttestamentliche Prophetie hinzuziehen, und es ist mir ein Anliegen, das zu tun, lesen Sie einmal zu Hause Hesekiel 38 und 39. Der heutige Konflikt im Nahen Osten ist ein Konflikt der Araber gegen die Israeliten. Es richtet sich alles gegen Israel. Aber in Hesekiel 38 wird von dem Fürst des äußersten Norden gesprochen. Die Bibel unterscheidet sehr genau von dem zum Beispiel zwischen dem König des Südens, das war der König von Ägypten, und dem König des Nordens, das ist Damaskus. Und wenn die Bibel von dem äußersten Norden spricht und Gott sagt, ich will an dich, Gog von Magog, Gog ist kein Name, ist ein Titel, möglicherweise König oder Kaiser oder Herrscher, Fürst von Rosch, Mesech und Tubal, Russland, Moskau, Tobolsk. Und dann wird da noch eine europäische Provinz erwähnt im Alten Testament, das mit dem heutigen Armenien, Jugoslawien gleichzusetzen ist. Schon da wird deutlich, dass es einen Staatenbund geben wird, wo kein arabisches Land drin vertreten ist. Ein Staatenbund möglicherweise aus Europa und aus Asien unter der Leitung des Russen. Beachten wir einmal, was tut denn der Russe heute? Er setzt alles dran, um das Wirtschaftssystem des kapitalistischen Westens unter seine Kontrolle zu bringen. Im Augenblick mit liebenden, sehnsüchtigen Blick. Und irgendwann wird er auch da, weil er einen ungeheuren Nachholbedarf hat, ein ungeheures Potenzial hat, versuchen, dieses Wirtschaftssystem an sich heranzubringen. Gorbatschow ist einer der meistgefragtesten Männer im Westen und er ist einer, der die meisten Wirtschaftsunternehmen im Westen animiert, in der Sowjetunion neue Werke zu bauen, zu investieren. Und wenn wir lesen, gerade in Hesekiel 38 und 39, dass der Russe, dass der Fürst des äußersten Norden sich aufmachen wird, um in das Land der Zierde nach Palästina zu ziehen, auf die Berge Israels, dann muss es einen Grund dafür geben. Soll ich Ihnen diesen Grund sagen? Der Staat Israel in der heutigen Form kann nur existieren, weil es in Europa und in Amerika viele, viele Juden gibt, die für dieses Land, für Palästina bezahlen. Und wenn Sie einmal beachten, dass die ganze westliche Finanzwelt, der westliche Kapitalismus durchweg in Führungspositionen von Juden verwaltet wird. Was meinen Sie, was geschieht, wenn morgen sämtliche Juden aus USA abziehen würden mit dem Entschluss, wir gehen nach Palästina? Das Gleiche würde hier in Europa passieren, dann bricht das ganze Weltwirtschaftssystem der westlichen Finanzwelt zusammen. Und plötzlich wäre das Finanzkapital in Palästina. Das kann von heute auf morgen passieren oder vielleicht von heute auf übermorgen. Und dann ist Jerusalem wirklich der Brennpunkt der ganzen Welt. Das sind nur einmal Denkanstöße aus ganz praktischen Situationen, in denen wir heute leben. Wir gehen ja so blauäugig durch diese Welt. Wir denken, wir leben in unserer Sicherheit der Wohlstandsgesellschaft. Der Wohlstand kann morgen damit zu Ende sein. Die Welt ist so zusammengewachsen in ein Abhängigkeitsverhältnis voneinander, dass praktisch der eine Staat und ohne den anderen nicht mehr existieren kann. Deutschland wird niemals ausbrechen können aus der EG oder aus dem westlichen Verbund. Das wäre tödlich. Nicht nur für Deutschland. Dazu braucht es keinen Krieg. Sondern die Abhängigkeit spüren wir in dieser Kuwait-Krise in der heutigen Zeit. Und da wird uns schon mitgeteilt, dass der König des äußersten Norden mit seinen Heeren, dass er sich verbündet mit vielen Ländern. Und wenn Sie einmal genau nachlesen, ist bei diesen Ländern kein arabisches Land dabei. Das ist eigenartig. Um Palästina zu erobern, auf die Berge Israels. Und wir lesen, dass er dort vernichtet werden wird. Gott wird gegen ihn kämpfen. Möglich? Vor 2 Jahren, wenn man darüber gesprochen hätte, hätte jeder gesagt, das sind Hirngespinste. Bei der Situation mit eisernem Vorhang und so. Heute oder morgen ist das schon denkbar. Gott geht seinen Weg mit dieser Welt und jeder Mensch wird einmal sein Knie beugen müssen vor diesem heiligen Gott. Er lässt die Sünde zur Vollreife kommen. Er lässt es zur Katastrophe kommen auf dieser Erde, wo menschliche Macht zerbrechen wird, wo alles das, was Menschen aufbauen, zerstört wird, indem sich Menschen Königreiche gegen dass er vernichtet wird durch einen Menschensohn, durch Gottes Sohn, durch Jesus Christus, der alles zerschlagen wird. Warum sage ich das so deutlich? Ich möchte dir heute Abend sagen, an der Weltenuhr ist es am Tage des Heils 5 Sekunden, 10 Sekunden, 3 Sekunden vor 12. Und die Bibel macht uns deutlich, dass jetzt die angenehme Zeit ist, jetzt der Tag des Heils, das heißt, jetzt ist der Tag, wo ich noch heil werden kann, wo ich noch in die Lebensgemeinschaft mit Gott kommen kann. Achtet es nicht für eine Verzögerung, dass Gott verzögert. Dass das nicht zutrifft, was die Bibel sagt, sondern hier wird ganz klar gesagt, Gott ist langmütig, weil er nicht will, dass irgendwelche Menschen verloren gehen. Sondern Gott will, dass alle Menschen zur Buße kommen. Dann heißt es, es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst werden. Petrus schildert hier eine Gerichtszeit. Wenn die Bibel von Feuer spricht, dann ist das immer Gericht. Feuer verbrennt, was keinen Bestand hat. Der Tag des Herrn wird im Feuer, im Gericht Gottes, der Tag des Zorns geoffenbart werden, wenn der Tag des Heils zu Ende ist. Und die Bibel macht deutlich, dass der Tag des Heils, die Gnadenzeit, zu Ende ist, wenn der Heilige Geist nicht mehr in den Gläubigen auf dieser Erde wirkt. Denn der Heilige Geist ist die Person oder Persönlichkeit Gottes, die den Menschen überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und wenn wir ab Offenbarung 6 bis Offenbarung 19, Vers 11 lesen, da lesen wir immer wieder davon, dass die Menschen nicht Buße taten. Ihre Herzen wurden noch mehr verhärtet. Ihr Hass gegen Gott wurde noch größer. Angesichts der Gräueltaten der Menschen und des Satans und der Gerichte Gottes auf dieser Erde. Ich sagte eben zwei Wege. Keine Zukunft. Sind das die Zukunftsaussichten? Was hast du geplant für dein Leben? Wie willst du leben? Du kannst natürlich wie Vogel Strauß machen, den Kopf in den Sand stecken und sagen, ach, das wird in 1000 Jahren noch nicht passieren. Aber der Herr Jesus sagt, achtet auf die Zeichen der Zeit, dass es nicht mehr weit ist. Wenn der Weinstock ausschlägt, Israel ist ein markantes Kennzeichen dafür, dass wir am Ende der Gnadenzeit leben. Und ich sagte eben, die Verheißung, dass Jesus Christus wiederkommt, um die Seinen, die an ihn geglaubt haben, die ihn als ihren Heiland angenommen haben, zu sich zu nehmen, auf dass sie da sind, wo er ist. Wo ist er denn? Er ist im Vaterhaus, er ist durch die Himmel gegangen und ist beim Vater, wo er sich für uns verwendet. Und dorthin möchte er die Menschen haben. Und Gott ist so langmütig, dass er diesen Tag des Heils noch andauern lässt. Aber niemand sollte die Augen vor der Tatsache verschließen, dass der Tag des Heils abgelöst wird. Abgelöst wird durch den Tag des Gerichtes. Durch den letzten Tag, durch den letzten gültigen Tag auf dieser Erde. Auch dieser Tag wird eine lange Periode sein. Eine lange Zeit. Er beinhaltet sehr viel Gerichte. Und er wird darin enden, dass die Elemente aufgelöst werden, dass die Welt verbrennt. Weltuntergang. Warum? Weil auf dieser Erde so viel Sünde ist. Weil die Erde mit so viel Sünde des Menschen getränkt worden ist, dass nur das Gericht über die Sünde diese Erde reinigen kann. Und diese Erde wird aufgelöst werden durch das Feuer des Gerichtes Gottes. Was sagt Petrus weiter? Wir aber erwarten neue Himmel und eine neue Erde, auf denen Gerechtigkeit wohnt. Eine biblische Tatsache. Wir erwarten nicht die Erde, die die Zeugen Jehovas erwarten, das tausendjährige Reich hier auf dieser Erde. Das kommt natürlich und gehört mit zu dem jüngsten oder zu dem letzten Tag, der auf dieser Erde stattfindet, wo Jesus Christus sichtbar wiederkommt für alle Menschen. Und wehklagen werden seinetwegen alle Menschen, alle Stämme des Landes. Jesus Christus kommt wieder. Zuerst, um die Seinen zu sich zu holen, um seine Zusage einzulösen. Und wenn er bis jetzt noch nicht gekommen ist, dann vielleicht wegen dir heute Abend, weil er langmütig ist, weil er nicht will, dass irgendwelche Menschen verloren gehen. Denn wenn er wiederkommt, um die Seinen heimzuholen, um sie vor dem furchtbaren Gericht Gottes über diese Erde zu bewahren, dann wird er ein zweites Mal wiederkommen, um diese Erde zu richten. Göttliche Logik? Warum? Gott hat die Sünde der ganzen Welt an Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha gerichtet. Ich sagte es gestern, dass ein Mensch die Sünde in die Welt gebracht hat und ein Mensch hat die Sünde aus der Welt gebracht. Gottes Sohn wurde Menschensohn. Und er ließ sich als Mensch und als Gottessohn an das Kreuz schlagen mit der Sünde der ganzen Welt, mit deiner Sünde. Gott vergibt keine Sünde, die nicht gerichtet ist. Eine furchtbare Tatsache, dass Gott erst Sünde richten muss, bevor er sie vergeben kann. Und er hat die Sünde der ganzen Welt gerichtet am Kreuz auf Golgatha. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern Gott will, dass alle Menschen zur Buße kommen. Das ist der Wille Gottes. Nun wirst du sagen, dann ist ja alles in Butter, ist ja alles klar. Nein! Gott respektiert dich in deiner Persönlichkeit. Gott respektiert dich in deiner Entscheidung. Gott zwingt dich nicht. Aber Gott bietet dir das an. Heute, wenn du seine Stimme hörst, so verhärte dein Herz nicht. Nimm doch das Angebot Gottes an, der dir heute Abend sagen will, ich habe deine Sünde am Kreuz auf Golgatha an meinem Sohn Jesus Christus gerichtet. Komm zu mir, bitte mich um Vergebung deiner Schuld. Und ich sage dir dann, dass ich deine Sünde am Kreuz auf Golgatha gerichtet habe. Wenn du dieses Gericht für dich in Anspruch nimmst, trifft dich kein weiteres Gericht über deine Sünde, weil Gott einen vollkommenen Preis bezahlt hat am Kreuz auf Golgatha, weil Jesus Christus mit seinem Leben, mit seiner Seele bezahlt hat, mit seinem Blut. Aber weil du eine freie Entscheidung hast, lässt Gott es auch zu oder akzeptiert es auch, dass du Nein sagst zu ihm? Dann passiert aber Folgendes. Dann hat dieses Werk von Golgatha für dich keinerlei Bedeutung. Du hast es abgelehnt. Und ich sagte eben, dass Gott keine Sünde vergeben kann, die er nicht gerichtet hat. Und dann wirst du einmal vor ihm erscheinen müssen mit unvergebener Schuld. Und das wird für dich die Hölle sein. Und dann wirst du vor ihm stehen und wirst nicht bezahlen können. Du wirst keine Möglichkeit, keinen Bankkredit aufbringen können, um deine Schulden zu begleichen. Und Gott wird dir dann sagen, ich habe dir das damals angeboten, an jenem Abend in Derschen. Aber du hast meine Gnade, mein Geschenk ausgeschlagen. Und du kannst nicht bezahlen, dann wirst du wegen deiner Schuld, wegen deiner unvergebenen Sünde zum Tode verurteilt. Und wenn die Bibel von diesem Tod spricht, dann meint sie die ewige Verdammnis. Das ist die Gottesferne, das Abgetrenntsein vom ewigen Leben. Ich sagte in diesen Tagen, dass Gott dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Gott hat den Menschen für die Ewigkeit geschaffen. Und der Mensch hat sich selbst für die ewige Verdammnis entschieden, indem er Gott ungehorsam wurde. Das fing mit Adam an und das steigerte sich wie eine Lawine. Wir sehen es heute an der ganzen Weltsituation. Wie viel Hass, wie viel Not, wie viel Krieg, wie viel Zynismus gibt es auf dieser Welt. Und Gott will trotzdem nicht, dass irgendjemand dieser Menschen verloren geht, sondern dass sie zur Buße kommen. Heute Abend besteht die Chance für dich, die Möglichkeit, zur Buße zu kommen. Ich biete dir das an. Ich kann dich nicht befreien. Ich kann es dir nur anbieten. Ich habe versucht, dir das aufzuzeigen, welchen Weg Gott gehen wird. Mit den Menschen, die Buße getan haben, sie erwarten den Herrn Jesus zur Erlösung des Leibes. Heraus aus diesem irdischen Leben, heraus aus der Zeit des Gerichtes, die kommen wird am jüngsten Tag. Oder aber diejenigen, die das nicht angenommen haben, deren Schicksal erfährst du, wenn du einmal Offenbarung 6 bis 19 liest. Was dort geschieht. Und der Hass, das verhärtete Herz der Menschen wird immer größer. Und sie taten nicht Buße von ihren bösen Werken. Und sie gaben Gott nicht die Ehre. Bilde dir nicht ein, dass du da leichtfertig noch sagen kannst, ach, da kann ich die Gnade noch in Anspruch nehmen. Wir lesen nichts davon in dieser Hinsicht. Es ist sehr gefährlich, damit zu spekulieren. Die Weltenuhr am Tage des Heils steht auf wenige Sekunden vor Mitternacht. Und wenn der Tag des Heils, der Tag der vergebenden Gnade Gottes zu Ende ist, beginnt der Tag des Gerichtes. Und mit jeder Seele, die Buße tut, mit jedem Menschen, der umkehrt zu Gott, kommt ein weiterer Effekt. Damit wird der Tag Gottes, so lasen wir hier, beschleunigt. Und der Tag Gottes ist der Tag, der nach dem jüngsten Tag folgt. Das ist der Tag der Ewigkeit, der Tag in der Gemeinschaft zwischen Geschöpf und dem Schöpfer, damit Gott alles sei in allem. Das ist das Ziel Gottes. Gott lässt sich nichts von seiner Ehre nehmen. Die Ehre, die von Menschen, von dir und von mir beschmutzt wurde, die nur wiederhergestellt werden kann, indem Sünder Buße tun und das Gericht von Golgatha in Anspruch nehmen. Zu welcher Menschengruppe willst du gehören? Willst du mit aller Gewalt durch die große Trübsal? Willst du mit aller Gewalt diese furchtbaren Gerichte miterleben? Bis dass du einmal persönlich vor deinem Richter stehen wirst, der dich dann nach deinen Werken richten wird. Und wenn du nicht geschrieben gefunden wurdest im Buche des Lebens, dort sind nur die Menschen drin, die erlöst sind mit dem kostbaren Blute Christi, dann wirst du genommen und in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, die ewige Verdammnis. Aber wenn du heute Abend bereit bist, zu Jesus Christus zu kommen, um ihm deine Schuld zu nennen, deine Sünde abzugeben, ihn zu bitten, Herr, vergib mir, dann darfst du Kind Gottes werden, im gleichen Moment. mit dem Ausblick, mit der Hoffnung, mit der Gewissheit. Jesus Christus kommt wieder, unabhängig von den Dingen dieser Welt, um mich heimzuholen, damit ich alle Zeit bei ihm sein darf, im Vaterhaus. Wir wollen jetzt miteinander aufstehen und miteinander stille werden zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir möchten dir herzlich danken, dass du der Heiland und Erlöser bist, dass du für mich, für die Sünde der ganzen Welt gestorben bist. Und wir möchten dir danken, dass du auch heute Abend um Menschen und Menschenherzen wirbst und ihnen sagst, ich bin für dich gestorben. Ich habe für dich, für deine Schuld bezahlt am Kreuz auf Golgatha. Und wenn du das bekennst, wenn du deine Schuld dann vor ihn bringst, vor den Herrn, dass du dann sagst, Herr Jesus, ich werde deiner Sünden und deiner Ungerechtigkeiten nie mehr gedenken. Danke, Herr, für diese absolut sichere Zusage, dass wir erfahren dürfen, dass du Sünden vergibst, weil du für meine Sünden, für die Sünde der ganzen Welt bezahlt hast mit deinem Leben, mit deiner Seele. Wir bitten dich jetzt für jeden Einzelnen hier in diesem Saal. Herr, für die, die heute Abend zum dritten Mal diese deine Botschaft gehört haben, für die, die es zum ersten Mal hörten, Herr, gib Gnade, dass diese Menschen den Mut haben, klare Bahn mit dir zu machen, zu dir zu kommen, dich zu bitten, Herr, vergib mir alle meine Schuld und ich möchte dir dafür mein Leben, mich selbst ausliefern. Danke, Herr, dass noch die Gnadenzeit ist, dass noch der Tag des Heils ist. Amen. Herzlichen Dank für diese Einladung. Jesus kommt, sei bereit. Ein Mann ohne schlechte Vergangenheit. Keine zweifelhafte Figur. Kein Mensch mit Fehlern, sondern der Sohn Gottes. Er hat für dich bezahlt. Das ist Gottes Garantieerklärung an die Menschen. Und deshalb ist er der einzige Weg, die einzige Wahrheit und das einzige Leben, dass niemand zum Vater, zu Gott kommen kann, als nur durch ihn. Jesus kommt wieder. Sei bereit. Bist du bereit? Das hat nichts mit Angstmacherei zu tun. Ich möchte dir heute Abend die Angst nehmen. Die Angst kannst du ablegen, wenn du weißt, dass Jesus Christus dein Heiland geworden ist, dass er für dich bezahlt hat, dass er dir deine Sündenschuld weggenommen hat. Dann hast du keine Furcht mehr vor der Zukunft. Bleib doch zurück, habe den Mut. Ich möchte mit dir beten. Hier sind noch andere Brüder, die sicher bereit sind, das Gleiche zu tun. Wir wollen dir nur Hilfestellung geben. Aber den Mut musst du aufbringen. Sei kein Feigling. Entschuldige, wenn ich das sage. Die Offenbarung schildert selbst die Menschen an erster Stelle, die einmal in der Hölle sein werden. Offenbarung 21, Vers 7. Die Feigen stehen dort an erster Stelle, die in der Hölle sein werden. Sollte deine Feigheit der Grund sein, dass du in der ewigen Verdammnis landest? Habe den Mut. Es gehört Mut dazu, den Offenbarungseid zu leisten. Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Da gehört sehr viel Mut zu. Ich habe es selber durchgemacht. Aber ich möchte dir diesen Mut machen, tu es. Du triffst dann eine wunderbare Entscheidung für das ewige Leben. Der Herr segne dich bei dieser Entscheidung. Die anderen, die jetzt nach Hause gehen müssen, denen sagen wir dem Herrn befohlen und auf Wiedersehen, so der Herr will und wir leben. Bis morgen.